Zerbe.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Europäischen Radiochirurgiezentrum München, dem fortschrittlichsten Zentrum zur robotergeführten Präzisionsbestrahlung von Prostatakarzinomen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.erc-munich.com.
Das Krebsportal, der Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit Krebs. Mein Name ist Anja Backhaus und in dieser Folge fokussieren wir eine Krebserkrankung, die nur Männer betrifft. Prostatakrebs. Was jetzt übrigens nicht heißen soll, dass alle Frauen gleich wieder abschalten, weil auch für Angehörige ist es bestimmt interessant und spannend zu hören, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie man ein Prostatakarzinom frühzeitig erkennen kann und welche Auswirkungen das haben kann auf den Körper und die Psyche. Und ich freue mich, dass wir für dieses Gespräch einen Experten gewinnen konnten, der sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und auf dem aktuellen Stand der Forschung ist. Professor Dr. Axel Merseburger ist Direktor der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und außerdem ist er Chairman des EAU, also des European Urological Scholarship Program und Professor Merseburger ist Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Frau Backhaus, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Merseburger, Prostatakrebs ist in Deutschland unter Männern die häufigste Krebserkrankung. Was bedeutet das konkret? Also wie viele Männer erkranken jährlich an Prostatakrebs?
Ja, Sie haben vollkommen recht, das ist eine große Anzahl an Männern, 65.000 Erkrankungen pro Jahr und viele, die diesen Krebs vielleicht in sich tragen, aber es gar nicht wissen. Und wir wissen aber auch aus Forschungsdaten, dass im Jahr etwa 16.000 Männer, also doch eine Kleinstadt, an dieser Krebserkrankung versterben.
Und ist es denn eine Zahl, die relativ stabil ist über Jahre hinweg oder kann man eine Tendenz erkennen, dass es eher steigt oder sinkt?
Ja, da gibt es ganz spannende Daten und zwar gibt es ja seit mehreren Jahrzehnten den PSA-Wert, wo wir nachher wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, diesen Prostata-Blutwert. Und wir als Fachgesellschaft setzen uns ja dafür ein, dass zum bestimmten Zeitpunkt dieser Wert mal getestet wird, um zu sehen, ob Prostatakrebs vorliegen kann. In den USA hat man gesehen, da hat sich die Regierung und die Zulassungsbehörden vor einigen Jahren dagegen ausgesprochen. Und dann kam es zum rasanten Anstieg von Todesfällen bei Prostatakrebs. Also fortgeschritten entdeckten Prostatakrebs nicht mehr im Frühstadium. Und dann haben die Amerikaner das auch schnell umgeändert wieder und in ihrer Empfehlung wieder aufgenommen, den PSA-Wert schon in die Beratung mit aufzunehmen und dann gab es den Abfall der Todesfälle wieder zu verzeichnen. Ganz, ganz spannende Daten und wir erleben das über die Jahre auch mit unseren Bemühungen in der Früherkennung bei Prostatakrebs, dass die Kurve langsam abflacht. Wir werden sicherlich immer Prostatakrebs-Todesfälle haben, aber die Kurve sollte kontinuierlich nach unten gehen.
Also so oder so gilt es, wie eigentlich bei den meisten Krebserkrankungen regelmäßig zur Voruntersuchung gehen, das kann Leben retten am Ende.
Das ist richtig.
Dann vielleicht können wir auch erst einmal etwas über die Anatomie der Prostata erklären. Also was zählt eigentlich überhaupt zu ihrer Hauptfunktion?
Ja, das ist häufig nicht so im Bewusstsein und das ist gut, dass Sie das fragen. Die Prostata sitzt unter der Blase, also im Dammbereich, im Beckenbereich des Mannes, ist normal groß, so wie eine Kastanie, wie eine kleine Apfelsine oder Mandarine eher und ist eigentlich dafür da, das Sperma zu bilden. Also 70-80% des Spermas wird da gebildet. Es kommen ja die Spermien aus dem Hoden, werden dann in der Prostata und den Samenbläschen gespeichert, mit Nährstoffen, Fruchtzucker angereichert und wenn es dann zum Samenerguss kommt, dann spannt sich der ganze Beckenboden an und es kommt zu dieser Ejakulation, dem Samenerguss und dann kommen die Spermien mit dem Sperma, was in der Prostata gebildet wurde, aus der Harnröhre raus. Wir kennen das als Samenerguss.
Also die Prostata ist vor allen Dingen wichtig für die Fortpflanzung, kann man
vollkommen
sagen.
Vollkommen richtig.
Eigentlich interessant in dem Zusammenhang, dass ja vor allen Dingen ältere Männer an Prostatakrebs erkranken. Also wirklich, ich glaube, eher auch weit über 50-Jährige. Das wirkt jetzt fast so ein bisschen so, als würde der Körper sagen, die Prostata hat jetzt ihren Dienst erfüllt und muss vielleicht auch gar nicht mehr funktionieren. Also gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, das ist richtig. Und vielleicht war das irgendwann mal anders geplant. Ich meine, vor 200, 300 Jahren sind die Männer ja im Schnitt 45 Jahre alt geworden. Ja. Da war Prostatakrebs nie das Problem. Und jetzt werden die Männer im Schnitt über 70, 80 Jahre alt. Und dann gibt es immer noch die Zeit. Und deshalb unsere Fachgesellschaft auch die Empfehlung, eine Früherkennung zu machen. Und wir motivieren die Männer halt mit 45 beispielsweise jetzt in meinem Alter mal zum Urologen zu gehen und nicht erst Früherkennung ab Mitte 70 zu machen, weil dann ist es fast schon zu spät, weil dann andere Sachen wie Herzerkrankungen eher zum Versterben führen. Und wir wollen den Krebs im gefährlichen Stadium, wo der Mann noch mindestens 10 Jahre Lebenserwartung hat, und entdecken und dann auch heilen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal an unsere Zuhörer und auch Zuhörerinnen zu bringen. Bitte ab 45 die Früherkennung mal wahrnehmen. Das ist genauso wie bei der Darmspiegelung oder bei der Hautkrebsuntersuchung, dass man das frühzeitig macht und nicht erst, wenn es zu spät ist.
Und auch nicht erst, wenn Symptome da sind. Das heißt, es kann auch sein, dass man erstmal noch gar keine Symptome hat oder erkennt oder verspürt und trotzdem schon unter Prostatakrebs leidet?
Da bin ich ganz bei Ihnen, weil das ist ja so, die Prostata ist gut eingepackt im Becken und Krebs merkt man ja in der Regel nicht. Also auch Prostatakrebs merkt man nicht. Was man schon merkt, ist eine vergrößerte Prostata. Und das sind so die zwei Erkrankungen der Prostata, entweder der Krebs oder im Alter bei sehr, sehr vielen Männern. Das kennt man aus Witzen, aus Gesprächen, aus jemandem, der daneben einem steht und nicht Wasser lassen kann. Die Prostata wächst bei jedem Mann im Alter und bei etwa jedem dritten, vierten muss das auch behandelt werden, manchmal auch operativ. Das hat aber nichts mit Krebs zu tun. Aber das treibt dann die Männer eher zum Urologen und dann aber eher so mit 70, wo es fast schon zu spät ist. Da sind sie oder da sind die Frauen fortschrittlicher, weil der Gang zum Gynäkologen auch meist bedingt durch Verschreiben der Antibabypille in frühen Jahren schon viel, viel früher ist und man dann einfach den nächsten Termin mitnimmt und sagt, da macht man eine Früherkennung auf Gebärmutterkrebs und so weiter. Und da müssen wir Männer einfach dazulernen.
Absolut, stimmt. Da gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen gehen ja schon wirklich ab der frühen Pubertät zum Frauenarzt mit einer großen Selbstverständlichkeit. Und bei Männern kenne ich das so nicht, dass sie regelmäßig schon früh anfangen, sich da untersuchen zu lassen in diesem Bereich. Ne?
Das ist richtig, ja.
Ja. Gibt es denn Symptome, woran man dann eventuell doch auch erkennen kann, dass man ein Karzinom in der Prostata hat? Also kann man schon, gibt es Auffälligkeiten oder typische Symptome?
Leider keine so richtigen typischen Symptome. Die Symptome, wenn die kommen, sind dann durch die Metastasen bedingt, wenn der Tumor gestreut hat, wenn Knochenmetastasen vorliegen. Also man merkt es nicht durch den Harnstrahl. Das ist wirklich problematisch und deshalb sagen wir halt Früherkennung mit Mitte 40, ab 45 oder wenn in der Familie eine genetische Vorerkrankung ist, dann auch schon ab 40. Und dann zu sehen mit Kombination aus Beratung, aus PSA-Wert, aus Tastuntersuchung und vielleicht weitere Untersuchungen wie der Kernspinnuntersuchung zu sehen, liegt da oder ist ein Hinweis auf Prostatakrebs oder ist das alles so gut, dann gibt es auch häufig die Aussage, kommen Sie in 3 Jahren wieder zum Check-up. Erstmal ist grünes Licht und alles in Ordnung.
Kann man als Früherkennungsmethode eventuell auch schallen?
Den Ultraschall oder die Sonographie, also die Ultraschalluntersuchung, ist eine tolle Untersuchung, um Organe minimalinvasiv ohne Röntgenstrahlung zu untersuchen. Auch das kann man in der Prostata machen und kann bestimmte Veränderungen sehen. Und das ist auch eine Möglichkeit, in der Prostata, wie wir vorhin besprochen haben, Tumore zu detektieren und dann zu sehen, okay, da piekst man dann mal rein. Das MRT, die Kernspinnuntersuchung, ist aber sensitiver, also besser als die Ultraschalluntersuchung. Ergänzend kann man aber mit der Ultraschalluntersuchung Entzündungen sehen und die Größe der Prostata gut ausmessen und auch bestimmte Veränderungen, die Richtung Tumor zeigen, letztendlich sehen. Also es ist auch eine gute Möglichkeit, die Prostata zu untersuchen.
Ist denn jeder Tumor auch gleich ein Karzinom?
Tumor macht ja erstmal Sorge, aber Tumor heißt in der Medizin erstmal nur Schwellung. Das heißt, wenn ich ein blaues Auge habe, habe ich per Medizin eigentlich auch einen Tumor, aber kein Krebs. Tumor heißt Schwellung und Karzinom heißt dann Krebs. Also das ist, glaube ich, wichtig, das auseinanderzudröseln für die Betroffenen, dass erst wenn da Karzinom draufsteht, wenn Prostata-Adenokarzinom steht, dass dann erst die Krebsdiagnose bestätigt worden ist.
Jetzt haben Sie ja schon die ganzen Möglichkeiten der Früherkennung gerade schon aufgezählt. Vielleicht können wir kurz darüber nochmal sprechen. Also die TAST-Untersuchung ist, glaube ich, das gesetzliche Früherkennungsprogramm, also das auch kostenlos ist ab 45. Wann würden Sie denn sagen, ist es doch wichtig, auch sinnvoll, einen PSA-Test, also diesen Eiweiß ist es, glaube ich, Test, ne? Dass man einen Tumor erkennen
vollkommen
kann?
Vollkommen richtig, ja.
Wann ist das sinnvoll?
Ja, also wir empfehlen das, und das ist gerade eine Diskussion, und selbst unser Gesundheitsminister, Herr Lauterbach, hat neulich gesagt, ja, der PSA-Wert, und das ist online, also insofern on the public domain, er hat gesagt, der PSA-Wert macht Sinn, und es ist wichtig, diesen Wert, das ist ein prostataspezifisches Antigen, dass eine Expertin sich den danach anguckt. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn mein Wert bei 5 liegt, ist der nicht mehr im grünen Bereich, aber das kann an einer Entzündung liegen. Es kann auch an einer vergrößerten Prostata liegen, dass dieser Wert hochgeht. Also es muss nicht immer Krebs sein. Aber der Wert ist sehr, sehr gut, um so eine Basis zu sehen und zu sehen, wenn man mit Mitte 40 einen Wert von 3, 4 hat, muss man dranbleiben, muss man aufpassen, dann könnte Prostatakrebs vorliegen. Zusätzlich, wie Sie sagen, und das ist das Problem dieser Test, der um die 30 Euro kostet, wird leider noch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Es ist, finde ich, eine Investition, die jeder leisten sollte. Es ist wie zweimal das Auto waschen. Und man hat sehr, sehr viel wertvolle Informationen, weil das, was gesetzlich noch bezahlt wird, ist historisch bedingt. Das ist die Tastuntersuchung mit dem Finger. Und da gibt es so ein bisschen ernüchternde Daten aus aktuellen Studien, dass man etwa 7.500 Männern den Finger in den Po stecken müsste, um einen Prostatakrebs zu finden. Also die Detektionsmöglichkeit ist relativ schlecht. Das Problem ist aber, wenn man das 7.500 Mal macht, findet man 80, 90 Mal was Auffälliges, und diese Männer kriegen dann eine unnötige Prostatastanze. Das heißt, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Ich würde mit Mitte 40 mir einen PSA-Wert abnehmen lassen. Gut, wenn der Urologe will, würde ich mich auch tasten lassen, aber das Ergebnis des PSA-Wertes dann werten und dann eher ein MRT, ein Kernspin der Prostata machen, wenn da was sehr Auffälliges ist, und dann erst die Stanze. Das hat sich in den letzten Jahren doch sehr, sehr geändert, wie wir die Früherkennung empfehlen.
Ah, dann verstehe ich auch das. Ich hatte nämlich im Vorfeld gelesen, dass man den Nutzen einer Früherkennung immer abwägen muss gegenüber dem Nachteil einer möglichen Überdiagnose. Und da hatte ich mich selber auch schon gefragt, was bedeutet das? Aber das ist dann wahrscheinlich das, was Sie sagten.
Ja, dass vielleicht man immer kann aufpassen ich da nochmal ja? Noch zu erklären. Also es gibt ja diese falsch positiven Befunde. Man fühlt dann irgendeinen Knubbel an der Prostata, und man kommt mit dem Finger ja auch nicht überall hin. Also der Finger ist nicht so optimal. Man kann aber dadurch die Größe ertasten. Also es macht schon Sinn, dass die Urologinnen und Urologen das weiter anbieten können. Man kann Entzündungen ausschließen oder auch detektieren, wenn der Mann starke Schmerzen hat, wenn man die Prostata tastet. Das sind alles so Hinweise. Also diese Untersuchung macht schon Sinn. Aber um Prostatakrebs festzustellen, ist das der PSA-Wert. Und Ihre Frage zu beantworten über Diagnose, was mich am meisten Zeit kostet in meiner Sprechstunde und wo ich auch am wenigsten auch die Urologen dran verdiene, weil sprechende Medizin ja nicht groß bezahlt wird, ist
leider
einem... Richtig, Volker, Sie ja sagen es, einem 80-jährigen Mann zu erklären, wir möchten keinen PSA-Wert mehr machen, ich möchte auch nicht Ihre Prostata tasten, und dann heißt es immer, bin ich zu alt, sterbe ich denn bald? Das ist schwierig, und es ist so, die Männer denken meistens gerade in dem Alter, sie werden 140 Jahre alt, sie sind so in der Mitte des Lebens, das stimmt aber nicht. Die meisten Männer werden so Mitte 70, die Frauen sehen das realistischer, da ist so das Mittel des Lebens 50, aber die wenigsten Frauen werden auch 100 Jahre alt. Also das ist so ein bisschen mit Übertherapie gemeint. Wir müssen nicht bei jedem Greis den Prostatakrebs rauskitzeln, weil das ist ein Alterskrebs, und deshalb auch nochmal mein Hinweis, Früherkennung, mit 45, 50 das Ganze früh zu erkennen und dann auch urologisch angebunden. Sie sagten es ja vorhin, wir Frauen oder Sie als Frau sind ja früh am Gynäkologen angebunden und man findet dann was. Und das versuchen wir in die Köpfe der Männer und der Frauen, der Angehörigen zu kriegen, um dann nicht erst zur Früherkennung mit 80 zu kommen.
Ja, jetzt wo Sie das gerade erzählen, auch mit dem Abtasten und alles, ich habe ja jetzt vor kurzem noch über KI in der Medizin gesprochen, dass sie ja große Dienste leistet. Wie ist das denn in Ihrem Bereich? Kommt da auch künstliche Intelligenz schon zum Einsatz?
Ja, also es gibt recht viele Ansätze, die gerade in der Erforschung sind, von Zusammenfassung von Tumorboard-Ergebnissen bis zu Besprechungen auf Station, also praktische Anwendungen von diesen Large Language Models oder KI. Aber auch, es gibt mittlerweile auch Tests, dass eine KI, dass man diese ganzen Faktoren, die man haben kann, das Alter des Mannes, der PSA-Wert, noch Biomarker, die man nutzt, plus Größe der Prostata, dass man im Prinzip so einen Risikoscore kalkuliert. Und in den USA gibt es kommerzielle Tests, die auch eine KI damit integrieren. Wir bieten das noch nicht an, es ist noch sauteuer. Der Nutzen muss auch noch mal bewiesen werden. Also insofern ist es noch nicht fertig für die Praxis und für die Klinik und noch nicht im täglichen Nutzen. Aber was es gibt, ist unseren von der Fachgesellschaft auch einen nachlesbaren Algorithmus, den die Fachärztinnen und Fachärzte nutzen, um festzustellen, Wert des PSA-Werts, Größe der Prostata, MRT-Befund und so weiter, ob man eine höhere Risikosituation hat für das Vorliegen von Prostatakrebs und dann würde man eher stanzen. Oder ist das eher ein niedriger Risikobereich, wo man sagt, okay, der PSA ist zwar so an der Grenze, aber wir denken eher, es ist kein Prostatakrebs. Und diese Berechnung hilft auch, eine Übertherapie oder erstmal Überdiagnostik zu vermeiden. Und ich glaube, wichtig ist beides. Das eine ist Überdiagnostik und das nächste ist dann ja auch Übertherapie. Was macht man dann, wenn Prostatakrebs vorliegt?
Ja, da sind wir ja bei diesem nächsten Thema, nämlich der Therapie. Also wenn dann das diagnostiziert ist, und wann würden Sie denn sagen, man rät zu einer Behandlung? Weil Sie jetzt meinten, vielleicht auch gar nicht immer, sondern wann würden Sie sagen, müsste dann schon was getan werden?
Ja, es ist in der Tat, Prostatakrebs muss ganz, ganz maßgeschneidert behandelt werden. Das geht nicht einfach von der Stange, sondern wirklich investiert Zeit, Beratung. Und ich glaube, die meisten Männer müssen erstmal hören, dass sie Zeit haben. Krebsdiagnose ist ja erstmal ein Schock. Die meisten Patienten und Patientinnen, wenn ich bei ihnen, die sagen, ich mache erstmal zu, höre gar nicht mehr zu, jetzt bricht die Welt zusammen, habe ich mein Testament gemacht, wann sterbe ich, sind so die Fragen. Aber das ist heutzutage, gerade bei Prostatakrebs, selbst in der gestreuten Situation haben wir die Möglichkeit, Patienten über Jahre, Jahrzehnte zu stabilisieren. Deshalb erstmal gucken, wie ist die Diagnose und dann maßgeschneidert, je nach Histologie, je nach Aggressivität, dann eine Therapie. Und die fängt in der Tat an von aktiver Überwachung, gerade für die jungen Männer, die einen sehr milden Prostatakrebs haben, aber noch voll im Leben stecken, noch Geschlechtsverkehr haben, noch keine Probleme mit der Kontinenz. Und da wissen wir, der Tumor wächst so langsam, den können wir erstmal beobachten. Das ist ein ganz modernes Konzept, schwer zu verkaufen, schwer an den Mann zu bringen. Sie können sich das vorstellen. Und auch an die begleitende Frau. Jetzt haben wir da rumgewühlt und Proben entnommen. Jetzt machen die nichts, die Urologen. Aber das macht durchaus Sinn. Und dann gibt es aber auch also die Situation.
Ganz kurz vielleicht, wegen der Nebenwirkungen dann auch vor allen Dingen? Oder warum entfernt man das Karzinom nicht einfach frühzeitig oder behandelt?
Ja, das ist richtig. Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist Watchful Waiting. Wir haben Prostatakrebs gefunden beim Kreis, der vermutlich an was anderem stirbt. Deshalb wird man nicht bestrahlen und nicht operieren. Also ich sage mal dem 85-Jährigen, wo man dann doch irgendwo Prostatakrebs gefunden hat und auf die Drüse beschränkt. Und dann gibt es den jungen Mann oder was weiß ich, 50-Jährigen, der durch eine Therapie sicher die Lebensqualität verschlechtert kriegt. Also durch, egal ob sie bestrahlen oder operieren, das Risiko, dass die Erektionskraft, also Steifigkeit des Penis darunter leidet, ist gegeben. Oder auch eine gewisse Inkontinenz. Und wenn Sie die Zeit strecken können und wissen, Sie haben kein Risiko, dass da irgendwas streut, und wenn das Krebsrisiko nur auf die Drüse beschränkt ist, dann gibt es diesen aktiven Überwachungsansatz, dass man 2, 3, 4, 5, 10 Jahre lang gar nichts macht. Und stellen Sie sich vor, der Mann kriegt einen Herzinfarkt, stirbt daran, hat er 10 Jahre eine super Lebensqualität gehabt. Oder man sagt dann in 10 Jahren, gut, jetzt müssen wir aber bestrahlen oder jetzt müssen wir aber operieren, aber bis dahin 10 Jahre noch ein ausgefülltes Sexualleben gehabt, beispielsweise.
Ja, okay. Kann man denn auch selber Einfluss nehmen auf den Therapieverlauf? Gibt es die Möglichkeit oder ist das zu viel Selbstwirksamkeit, die man dann da reinlegt?
Gut, dass Sie das fragen. Das ist nämlich eine ganz spannende Frage. Das wäre ja eine, häufig wird ja gefragt, kann ich Vorsorge machen? Prostatakrebs, Vorsorge ist das ja. Also Früherkennung ist, wir wollen es früh erkennen. Vorsorge ist, wenn wir unsere Kinder eincremen und die kriegen dann keinen Sonnenbrand und dann keinen Hautkrebs. Und da gibt es alle möglichen Sachen im Internet, Granatapfel, kiloweise futtern oder irgendwelche dubiosen Time-Release-Vitamine. Da gibt es aber bis jetzt noch überhaupt keine statistische Beweise, noch keine Publikationen, die gesagt haben, das ein oder andere oder Tomaten, ob sie da kistenweise Tomaten essen, nichts verändert dann den Prostatakrebs. Normales Leben, gut, gesund, gesunde Ernährung, das, was man so immer predigt, das schadet auch sicherlich nicht, dass Prostatakrebs langsamer wächst, aber es gibt nichts, was das so stoppt, zumindest nichts Natürliches.
Weiß man dann eigentlich was über die Ursachen? Also Sie hatten eben schon mal gesagt, genetisch könnte da vielleicht auch eine Disposition sein. Gibt es noch andere Ursachen?
Also die Gene spielen da eine sehr große Rolle. Da wissen wir auch bestimmte Gene, die in manchen Familien vorliegen. Wenn gehäuft und sehr jung Prostatakrebs auftritt, dann kann man die untersuchen und dann auch die Angehörigen oder die Geschwister warnen oder mit untersuchen. Und das betrifft dann auch manchmal die Frauen. Das ist diese BRCA-Gene, die einerseits bei Frauen zu Brustkrebs, dieses Angelina Jolie, Phänomen führen und dann bei Männern auch zu Prostatakrebs. Ansonsten ist es einfach ein Krebs des älter werdenden Mannes und dadurch, dass wir erfreulicherweise alle viel, viel älter werden als noch vor 100 Jahren, trifft es dann die Männer auch im Alter mit Prostatakrebs und dann auch, wie gesagt, die Situation, Diskussion, ab wann hört man mit der Früherkennung auf? Da sagt unsere Fachgesellschaft auch, ab 70, wenn der PSA unter 1 ist, bitte aufhören. Und das ist sehr schwierig an den Mann zu bringen, den selbstbewussten 72-Jährigen, der dann gesagt kriegt, wir machen keine Früherkennung mehr, sie sind zu alt.
Absolut. Also ich überlege auch gerade, ob ich das nicht gerade altersdiskriminierend empfinde. Aber Sie sagen ja, das
Nein,
ist dann
das
im
ist
Grunde
eher
genommen
umgekehrt. Ja. Man nimmt den Männern viel Leid, weil natürlich finden wir mit 80 Prostatakrebs bei jedem zweiten Mann. Wir kriegen die auch operiert durch die OP, aber er lebt keinen Tag länger. Das heißt, wir würden den eher falsch behandeln. Das ist eher eine Fehlbehandlung, wenn man bei 80-Jährigen. Aber es ist ganz individuell. Man kann das, glaube ich, es gibt immer mal auch 75-Jährige, die wir auch operiert haben. Oder 80-Jährige, die bestrahlt werden. Ich glaube, da muss man nicht nur das Alter, sondern auch das biologische Alter sehen und wie fit die Männer sind. Obwohl man es auch realistisch sehen muss. Die wenigsten ab 80 sind wirklich fit.
Ja, das stimmt. Also sie werden immer fitter, habe ich das Gefühl. Also es gibt zumindest immer mehr Senioren, die auch sich fit halten, ja, weil das angekommen ist, das Thema, dass das eine große Rolle spielt. Ne? Ja. Aber gibt es denn noch andere Therapieoptionen auch? Also wenn Sie jetzt auch gesagt haben, operieren bedeutet dann entfernen.
Ja.
Ich habe was von einer Immuntherapie beim Prostatakrebs auch gelesen. Was bedeutet das?
Ja, also für die Männer ist erstmal wichtig, zwei Sachen. Ist der Tumor auf die Prostata beschränkt, dann wird er geheilt durch entweder die Operation, also das Skalpell, was eine sehr gute Möglichkeit ist, Prostatakrebs zu heilen, oder alternativ die Bestrahlung. Und ganz grob, die jüngeren Männer werden häufiger eher operiert und die älteren Männer ab 70, 75 eher bestrahlt. Aber das kann ganz individuell unterschiedlich sein. Ein Patient, der sehr voroperiert ist, wird vielleicht eher bestrahlt oder der schon mehrere Erkrankungen hat. Das muss man ganz individuell besprechen und in unseren Tumorboards und Prostatakarzinomzentren ist die Empfehlung, sich beide Fachrichtungen anzuhören, dass man beim Strahlentherapeuten und beim Urologen das Operative und das Strahlentherapeutische anhört und sich dann selber entscheidet, weil häufig ist das relativ gleichwertig. Das, was Sie fragen, in die Richtung, wenn der Tumor dann wiederkommen sollte, das kann ja bei jeder Krebserkrankung leider passieren, oder wenn der Krebs schon bei Diagnosestellung, und das ist so bei 15% der Männer so, dass er schon gestreut hat in Knochen oder Lymphknoten, dann macht man eine Hormonentzugstherapie, manchmal auch eine Chemotherapie, manchmal auch eine Immuntherapie. Das sind so moderne Therapieansätze, um dann die gestreuten Krebszellen zum Bremsen zu bringen.
Wie wahrscheinlich ist das, dass die Krebserkrankung Prostata wieder zurückkommt? Haben Sie da auch Zahlen?
Ja, man sagt so nach der Operation oder nach der Bestrahlung kommt es in etwa ein Drittel der Fälle, wenn die Männer halt noch 10, 20 Jahre leben, zum Rückfall. Es braucht meistens eine gewisse Zeit, aber das kann schon sein, dass dann in Lymphknoten wieder was wächst. Man hat das noch nicht ganz verstanden, warum das so ist, aber das Metastasen- oder Rückfallrisiko ist auch beim Prostatakrebs, wie bei vielen anderen Krebsarten, ja auch gegeben. Und ich sage da meinen Patienten immer das Beispiel vom Hautkrebs. Wenn sie so einen kleinen Hautkrebs irgendwo am Knie, an der Hand wegschneiden, dann ist das ja chirurgisch schnell gemacht. Aber das Risiko und die Gefahr und die Angst und Sorge ist immer, dass das irgendwann wiederkommt und beispielsweise in der Leber oder in Lymphknoten auftaucht. Und genau dasselbe ist auch bei Prostata oder kann auch bei Prostata auftauchen.
Gibt es da eine Jahreszahl oder einen Marker, wo man sagt, so jetzt haben wir es geschafft, nach 5 Jahren zum Beispiel? Oder wenn der Krebs dann noch nicht zurückgekommen ist, ist man geheilt oder gibt es überhaupt eine Heilung danach?
Also Heilung, nachdem der PSA-Wert unterhalb der Nachweisgrenze gefallen ist, beispielsweise nach so einer Operation, dann gilt der Mann erstmal als geheilt und in der Nachsorge. Die ersten 2, 3 Jahre sind sicherlich so die kritischen Jahre, wo man sehen wird, sind doch irgendwo kleine Lymphknoten, die anfangen zu wachsen. Aber es gibt, und dann hat man erstmal wirklich sehr, sehr grünes Licht und weniger Sorge. Und dann reicht es, wenn man alle Viertel und halbe Jahr dann zur Nachkontrolle geht und den PSA-Wert misst. Und der ist dann super in der Nachkontrolle, weil sobald der so ein bisschen zuckelt, weiß man, da tut sich wieder was. Wenn der unter 0,0 ist, ist alles gut. Und das ist dann wieder ein Hinweis, dass es irgendwo wächst. Und das kann auch nach 7, 8 oder 10 Jahren der Fall sein, aber eher selten.
Also wann würden Sie denn sagen, gilt eine Behandlung als abgeschlossen? Dann im Grunde eigentlich gar nicht.
Das ist richtig. Bei Krebserkrankungen und ich würde sagen eigentlich bei allen Krebserkrankungen, zumindest die wir so in der Urologie, und das sind 25% der soliden Krebsarten, die wir mit betreuen und behandeln, beraten, ist eine lebenslange Nachsorge zu empfehlen. Und da macht es auch Sinn, sich Beratungsangebote zu holen. Wir haben von den Krebsgesellschaften auch hier beispielsweise in Schleswig-Holstein tolle Beratungsmöglichkeiten, wo man sich als Patientin, Patient beraten lassen kann. Ich glaube, das ist wichtig. Dann gibt es Hausärzte. Jeder sollte dann urologisch weiter behandelt, beraten und nachgesorgt werden.
Also was ich jetzt mitnehme von dem, was wir bis jetzt gehört haben, ist, dass es viel Hoffnung gibt, wenn man die Diagnose von Prostatakrebs hat, dass die Heilungschancen relativ hoch liegen. Trotzdem sind das natürlich auch ganz schöne Belastungen. Sie haben das eben gesagt, das ist eine Erschütterung, wenn man einmal die Diagnose bekommt. Das ist ja auch, macht ja psychisch auch was mit den Menschen. Was beobachten Sie da auch in Ihrem Praxisalltag, wie Leute darauf reagieren und wie kann man damit umgehen am besten, um sie vielleicht auch ein bisschen auffangen zu können?
Ja, Männer sprechen ja häufig nicht so gerne, gerade so in dem Alter, wie wir sie noch haben. Das ändert sich gerade so ein bisschen, aber wir müssen sie aktiv dahin schubsen. Und wir haben im Rahmen unseres Prostatakarzinomzentrums auch als Qualitätsmerkmal, dass wir den Patienten eine psychoonkologische Beratung anbieten. Also wir sind ja geschult, mit dem Skalpell zu operieren oder mit dem Da Vinci-Roboter, aber nur grundlegend in der psychoonkologischen Beratung. Und da gibt es professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu den Patienten gehen, die machen dann so ein Distress, also machen einen Fragebogen, wie geht's dem Mann, und gehen da, drücken da wirklich mal auf den Nerv und beraten dann auch aktiv und sagen, wir können uns wiedersehen, wir können darüber sprechen, weil manchmal ist das nur so zugedrückt, gekappt, und dann geht viel auf, wenn man da mal drüber spricht, über das Medizinische hinaus. Und das ist auch nichts für die Angehörige, da braucht es jemanden von extern, der das Ganze mit begleitet und unterstützt. Also ganz wichtigen Aspekt, den Sie da erwähnt haben.
Ja, ja, absolut. Weil viele dann doch, wenn man überhaupt hört, Krebs, schon teilweise sofort zusammenbrechen und denken, das ist jetzt das Todesurteil. Und das ist in dem Fall nicht. Vielleicht können wir noch mal in die Zukunft blicken, weil die Forschung ist ja manchmal auch schon weiter als das, was im medizinischen Alltag angewendet wird. Was würden Sie denn sagen, welche Optionen kommen? Gibt es bald neue Therapieformen? Gibt es zum Beispiel mal Impfungen gegen Prostata? Glauben Sie, das wird vielleicht mal kommen?
Ich könnte mir das vorstellen, dass es kommt. Da gibt es zurzeit Studien zu gestreuten Prostatakrebs. Ob die Impfung einen Stellenwert hat, wissen wir noch nicht. Das werden wir sehen. Was wir wissen, dass die Hormonentzugstherapie einen großen Stellenwert hat, wenn der Krebs gefährlich wird, wenn er metastasiert hat, also gestreut hat. Da gab es vor über 80 Jahren schon mal einen Nobelpreis für und dann vor 40 Jahren nochmal einen Nobelpreis in der Urologie, um diesen Wirkmechanismus zu wertschätzen, dass wenn dann der Testosteronwert runtergeführt wird, also die Männer in so eine künstliche Wechseljahre gebracht werden über eine Spritze, der Tumor aufhört zu wachsen für einige Jahre. Und da haben wir in den letzten Jahren extrem große Fortschritte erzielt mit großen Studien, neue Medikamente, die gut vertragen werden, die in der gestreuten Situation über Jahre eine Stabilisierung hinkriegen. Und wenn wir jetzt nochmal daran denken, wir haben einen 70-jährigen Mann, der vielleicht operiert wird und dann mit Ende 70 den Rückfall hat. Wenn man den nochmal 15 Jahre stabilisiert, ist er 95, da haben wir schon viel erreicht. Also insofern, deshalb schicken wir unsere betroffene Männer auch gerne mal zum Kardiologen, damit man sowas nicht vergisst, ne, dass die Krebsangst und Sorge nicht aufs Herz schlägt und dann was ganz anderes, viel Schlimmeres passiert. Also insofern, es gibt aber auch mal den Fall, dass junge Männer, und ich habe auch 50-jährige Männer an Prostatakrebs sterben sehen und begleitet, das gibt es auch. Und da gibt es in Zukunft, nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, viele neue Ansätze. Und da würde ich auch motivieren, an ein Zentrum sich beraten zu lassen, ob es für den jeweiligen betroffenen Patienten nicht eine Studie gibt mit neuen Medikamenten, die gerade dann in der Erprobung sind, aber aus gutem Grund auch ethisch immer zugelassen, damit die Behandlung vielleicht besser ist als der jetzige Standard.
Wir sind ja eingestiegen mit diesen 65.000 Erkrankten jährlich. Glauben Sie denn, dass, wenn wir diese ganzen neuen Methoden alle wirklich auch regelmäßig anwenden, dass die Zahl irgendwann mal weniger, niedriger wird?
Also ich denke mal, so die Detektionsrate wird etwa gleich werden. Ich würde es mir wünschen, wenn wir den Krebs eher früher entdecken, also und dann später nicht mehr so viel, also früh zur Früherkennung und früh dem Krebs dann gar auszumachen. Und ich glaube, woran wir arbeiten müssen, ist die 16.000 Männer, die im Jahr sterben. Wenn das Richtung 10.000 oder in den vierstelligen Bereich geht, das würde mich schon sehr freuen. Und das sind schon Kurven, die man dann zeigen kann, wo man sagt, ja, da haben wir wirklich viel erreicht.
Das hoffen wir natürlich alles. Ja. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Merseburger. Dankeschön.
Frau Backhaus, ich habe Ihnen zu danken. Sehr angenehmes Interview und Dankeschön.
Das war der Podcast Leben mit Krebs, heute mit dem Schwerpunkt Prostatakrebs. Professor Alexander Merseburger ist Direktor der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und er forscht seit Jahren zum Thema Prostata. Ich habe mit ihm über neue Therapieformen gesprochen, wann welche Behandlung sinnvoll ist und wie man auch mit Sorgen und Ängsten bei der Diagnose umgehen kann. Mein Name ist Anja Backhaus, auf Wiederhören.